Ja, heute wird die Predigt in zwei Teilen sein. Den ersten halte ich, den anderen einige von euch. Wir haben jetzt ja 7 Wochen miteinander über die Thesen von Zeit zum Aufstehen nachgedacht. Und so wie im ersten Gottesdienst, wo Elke gepredigt hat, nicht ich, warum sage ich gleich, wollen wir auch Gelegenheit geben, dass ihr oder viele von euch etwas sagen, was sie vielleicht in besonderer Weise angesprochen hat. An einer Stelle. Zeit zum Aufstehen, das war für mich jetzt heute ganz persönlich ganz wichtig. Ich war gestern auf dem Schwanberg bei der Kommunität Casteller Ring, habe dort vor der Oblaten- und Oblatinnen-Gemeinschaft Vorträge gehalten. Was das ist, könnt ihr mich fragen. Und mir ging es immer schlechter. Und als ich gestern dann vom Schwanberg nach Hause fuhr, habe ich das gemacht, was ich sonst nie mache, weil das waren nur 250 Kilometer. Ich habe 2-mal Pause gemacht und 2-mal versucht zu schlafen, weil es mir so schlecht ging. Und als ich dann so die letzten 30 Kilometer von vor Gießen nach hier hatte, habe ich nur noch jeden Kilometer gezählt und habe gesagt, Herr, gib mir Kraft durchzuhalten. Ich kann nicht mehr. Und habe mich auf den Augenblick gesehnt, wo ich mich ins Bett legen kann. Und als es dann 20 nach 5 war und ich reinkam, habe ich zu Elke nur gesagt, Elke, ich muss ins Bett. Keine Diskussion, ich muss einfach ins Bett, ich habe keine Kraft zu reden. Und habe von gestern 17.20 Uhr bis heute um 10.20 Uhr im Bett gelegen. Und habe eigentlich gedacht, ich kann jetzt auch nicht predigen oder die Taufe miterleben. Aber dann, als es so 10.20 Uhr war, habe ich gedacht, jetzt ist Zeit zum Aufstehen. Und jetzt wirst du, egal wie es dir geht, wirst du aufstehen und siehe da, es geht mir schon viel besser. Viele haben sicher auch, die im ersten Gottesdienst das gehört haben, dann ganz schnell Stoßgebete für mich in den Himmel geschickt und deswegen bin ich jetzt hier. Zeit zum Aufstehen. Warum haben wir diese Initiative gemacht? Uns war wichtig, in einer Zeit, in der in der Kirche insgesamt die Frage ist, wie geht es weiter, einen Weg zu zeigen, wo wir sagen, wir glauben, dass das ein Weg ist, auf dem wir uns orientieren müssen. Vielleicht sehen wir das im Christustreff nicht ganz so deutlich vor Augen wie vielleicht an anderen Stellen in der Kirche. Wir haben hier manchmal eher das Problem, dass wir zu wenig Platz haben, nicht, dass wir zu viel Platz haben. In vielen Kirchen ist es aber andersrum. Und das sage ich nicht hochmütig oder arrogant, sondern das sage ich mit großem Schmerz. Wenn ich zum Beispiel denke an meine Heimatkirche in Duisburg-Beek, eine romanische Kirche, da bin ich getauft worden, da bin ich konfirmiert worden, die seit 1100 etwa in Betrieb ist, die ist seit 4 Jahren stillgelegt. Da ist aus 4 Kirchengemeinden jetzt eine Kirchengemeinde gemacht worden. Beek, Ruhrort, Lahr und Bickerwerth. Müsst ihr nicht kennen. Und Ostecker ist auch kurz davor, noch fusioniert zu werden. Was ist da passiert? Was passiert in unserer Zeit? Ich glaube, es passiert ein ganz großer Abbruch, zumindest von Kirchlichkeit, möglicherweise nicht des Christentums, aber ein großer Abbruch von Kirchlichkeit. Und viele Menschen unserer Zeit verlieren den Kontakt zur Kirche. Viele Menschen unserer Zeit sagen, warum soll ich eigentlich noch da bleiben? Nur um dann irgendwann mal getraut zu werden oder beerdigt zu werden, dazu muss ich doch nicht mein Leben lang Kirchensteuer bezahlen. Und es gibt ein großes Fragen auf allen Ebenen der Kirche, von den Bischöfen über die ganzen Kirchenleitengremien, überall. Es ist ja nicht so, dass das mit leichtem Herzen wahrgenommen wird. Manchmal versucht man es auch nicht wahrzunehmen. Manchmal versucht man auch zu sagen, okay, das ist alles gar nicht so schlimm. Aber wenn man sich die Zahlen genau anschaut, der letzten 10, 15, 20 Jahre und das, was prognostiziert ist, dann merkt man, wir sind in einer Zeitenwende, wir sind in einem Niedergang, wir sind in einer Situation, wo ganz viel Lähmung da ist. Geld ist zurzeit da, das liegt an guter Arbeitslage in Deutschland, an guter Wirtschaftslage. Es liegt auch daran, dass manche, dass auch Firmen teilweise, also das Geld ist da, aber der Nachwuchs ist nicht da. Wer sich zum Theologiestudium meldet, für Pfarrer, um Pfarrer und Pfarrer oder Pfarrerin zu werden, das nimmt total ab. Es ist jetzt schon deutlich, dass wir in 10 Jahren spätestens einen absoluten Pfarrermangel haben werden in unserem Land. Die katholische Kirche macht uns das vor, haben einen großen Priestermangel. Das bedeutet dann, so wie mir jetzt neulich jemand sagte, dass sie 8 Gemeinden versorgen muss, diese Pfarrerin. Also die muss sozusagen an 8 Stellen potenziell sonntags predigen. Das geht ja gar nicht. Aber das ist so ein äußeres Zeichen. Und die Frage ist, wie geht's eigentlich weiter mit dem Christentum auch in unserem Land? Natürlich gibt es auch, Gott sei Dank, viele, viele Hoffnungszeichen. Wir haben damals als Kreis von Verantwortlichen 12 Leute, könnt ihr alles nachlesen auf der Zeit zum Aufstehen, gesagt, wir brauchen eine Orientierung, nicht gegen etwas, sondern da, wo wir glauben, dass das die Mitte des Evangeliums ist. Und dass das die Dinge sind, die uns vereinen und dass wir uns an dieser Stelle sammeln können. Jetzt haben wir erlebt, die 12 Initiatoren, das waren alles Landeskirchler, wir haben es bewusst in die evangelische Kirche hineingesprochen, nicht so sehr in die Freikirchen. Dann hatten wir einen Kreis von 360 Erstinitiatoren, von Leuten, die das auch unterstützt haben, das waren dann Landeskirchler, Freikirchler, Querbeek, auch katholische Geschwister und dann etwa 20.000 Leute, die da und sich dazugestellt haben durch ihre Unterschrift. Und dann haben wir natürlich Angriffe gekriegt von links und von rechts. Die einen haben gesagt, ihr seid nicht radikal genug in dem, was ihr verwerft als falsche Wege. Ihr müsstet viel deutlicher und viel radikaler die Fehlentwicklungen in der Kirche benennen. Andere haben gesagt, ihr seid uns viel zu radikal. Das ist schon viel zu fundamentalistisch oder so. Aber wir haben auch eine große Zustimmung bekommen, und zwar in der Mitte. Und diese 7 Thesen, dieser Ruf zur Mitte, das ist etwas, wo ich nach diesen 4, 5 Jahren oder 4 Jahren, wo wir das jetzt haben, nach wie vor hinterstehe, weil ich glaube, das sind Dinge, die wir gerade im Zeitalter, wo wir uns erinnern oder in dieser Zeit, wo wir uns erinnern an die Reformation, wieder deutlich machen sollen. Wir haben uns orientiert an den 4 großen Sola oder Alleinstellungsmerkmalen der Reformation. Jesus allein, Solus Christus, Sola Gratia, der Gnade allein, Sola Fide, der Glaube allein und Sola Scriptura, die Schrift allein. Wenn wir jetzt aufstehen wollen, dann ist es ja nicht gegen Menschen. Wir wollen nicht aufstehen und sagen, okay, das und das ist falsch. Sondern wir wollen aufstehen und den Leuten sagen, hier ist ein Ort, an dem du dich festmachen kannst. Du kannst dich bei Jesus festmachen. Du kannst dich bei der Bibel festmachen. Du darfst ganz auf die Gnade Gottes vertrauen. Und du darfst dein Leben im Glauben leben. Heute werden einige Täuflinge aufstehen, die sind schon hier. Ich grüße euch alle. Die müssen nachher auch aufstehen und hier nach vorne kommen und ganz kurz was sagen. Und die werden dann heute Nachmittag getauft werden. Und das sind Menschen, junge und ältere, die sagen, ich stehe auf für meinen Glauben an Jesus Christus. Und ich will mein Leben mit Jesus Christus leben. Ich will das ganz festmachen, ich will das ganz bewusst machen, dass ich auf Jesus vertraue, dass er der Führer meines Lebens ist. Ich will es festmachen, dass ich der Bibel eine Autorität in meinem Leben schenke, dass sie mein Lebensbuch wird. Ich will das festmachen, dass ich auf Gottes Gnade vertraue, die alle meine Sünden vergeben hat. Von Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft. Ich darf mich ganz bergen und einhüllen in die Gnade Gottes. Und ich möchte mein Leben als Leben im Glauben leben. Ich will den Glaubensweg gehen. Ein Leben des Glaubens. Diese 4 großen Sola der Reformation. Christus, die Bibel, die Gnade und der Glaube. Die sollen auch mein Leben prägen. Sollen auch in meinem Leben der Maßstab und der Mittelpunkt werden. Und dann gehe ich kurz zurück nochmal auf mein eigenes Leben und denke, wie ist das eigentlich bei dir gewesen? Also es ist gerade die Kerze in einem Glas umgefallen, das Glas ist kaputt, die Kerze ist aus. Und wenn ich das auf mein Leben anwende, möchte ich gerne sagen, das Glas ist zwar kaputt, aber die Kerze ist nicht aus. Das ist ja das Wunder der Gnade, dass Gott mit Menschen, die zerbrochen sind, etwas Neues aufbaut. Und dass er aus den Mosaiksteinen unseres Lebens etwas Schönes baut. Und das ist eigentlich alles, was wir sagen können. Die Gnade reicht aus. Gottes Gnade reicht aus. Jesus reicht aus. Und das ist die große Grundlage. Keiner von uns ist perfekt. Niemand in diesem Raum, bitte sonst melden schnell. Dann könnt ihr uns sagen, wie es geht. Keiner von uns ist ohne Sünde. Ja? Keiner von uns macht alles im Leben richtig. Keiner von uns ist ohne dunkle Seiten. Das ist so. Aber dennoch, das ist ja das Große, dass die Gnade da ist. Und dass Gott es schenkt, dass die Kerze nicht ausgeht. Auch wenn das Gehäuse zerfällt. Und je älter man wird, umso mehr weiß man, worüber man da redet. Genau. Und ich habe dann überlegt, sind denn die beiden Punkte oder die drei Punkte, wo du aufgestanden bist. Und da will ich einen benennen. Als ich als Jugendlicher ganz bewusst mich für Jesus Christus entschieden habe, da war das auch sowas wie so ein Aufstehen. Ich hatte das schon irgendwie als Kind alles mitgekriegt. Ich glaubte das auch. Ich habe auch so frühe Kindheitserinnerungen, dass ich mal am Weihnachtsbaum niedergekniet bin als Vierjähriger oder sowas. Weil das eine Weihnachtslied sagt, ihr Kinderlein kommt und sagt, ja, oh, beugt wie die Hirten anbetend die Knie. Da habe ich gedacht, das muss ich jetzt vor dem Weihnachtsbaum machen. Naja, also irgendwie war ich schon immer so ein bisschen fromm angekränkelt. Aber als Jugendlicher war das für mich ganz bewusst auf einmal, dass ich die Stimme von Jesus gehört habe. Und dann ging es auf einmal nicht mehr um andere und es ging auch nicht mehr um, ob ich alles richtig mache, sondern es ging um die Frage, willst du mir nachfolgen? Willst du aufstehen und mir nachfolgen? Und da habe ich gesagt, ja, Jesus, ich weiß zwar nicht, wie das aussieht, ich weiß zwar nicht, ob ich das alles schaffe und richtig hinkriege, aber ich will dir nachfolgen. Es war für mich ein Aufstehen. Und es gab an verschiedenen anderen Stellen in meinem Leben so Zeiten des Aufstehens, wo ich mich entscheiden durfte und entscheiden musste, aufzustehen und zu sagen, jetzt gehe ich weiter. Und da hat mir diese Geschichte eigentlich in allen Evangelien in Variationen da, diese Geschichte sehr geholfen aus dem Markus 2. Ich werde sie jetzt nicht im Ganzen lesen, sondern nur in kurzen Ausschnitten, wo auch jemand von Jesus aufgefordert wird, aufzustehen. Da kommt ein Mann, er wird herbeigetragen von vier anderen, er ist gelähmt. Sie können den Mann nicht zu Jesus bringen, es war noch voller als hier. Kam nicht rein, alles war blockiert, alle Ausgänge waren blockiert, brandschutzmäßig sowieso sehr bedenklich. Und dann haben sie beschlossen, dass sie das Dach aufmachen und den von oben runterlassen und direkt vor Jesus runter. Das war Leichtbauweise, das ging leichter als jetzt hier. Da deckten sie das Dach ab, wo er war, Vers 4 von Markus 2, und ließen durch diese Stelle die Trage herunter, auf der der Gelähmte lag. Jesus nahm ihr Vertrauen wahr und sagte daraufhin zu dem gelähmten Mann, Kind, deine Schuld ist von dir genommen. Und ich finde das großartig, dass Jesus zu diesem erwachsenen Mann sagt, Kind. In jedem Mann steckt ein Kind, wissen wir auch. Spätestens bei den Geschenken, die sie dann ihren Söhnen machen, mit einer Märklin-Eisenbahn, die sie dann hinterher selbst die ganze Zeit mitspielen. Aber hier ist ja noch was Tieferes gemeint. Hier ist es gemeint, dass wir vor Gott immer nur Kinder sind. Und dass er uns sieht in der Ganzheit unseres Lebens und dass er anknüpft, auch bei unserem Kindsein und wo wir Kinder waren. Jesus sagt, Kind, deine Schuld sind dir vergeben. Und ich könnte mir vorstellen, dass die anderen, die da waren, sehr gerne jetzt mal gehört hätten, was für Sünden der denn alles getan hat. Ja? Davon lebt ja die Boulevardpresse, ja? Die Sünden und Fehler der anderen auszubreiten. Jesus sagt es aber nicht. Die Sünden werden nicht breitgetreten, sondern er sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Er weiß, was das ist. Das reicht. Jesus weiß auch, was das ist. Das reicht auch. Und dann murmeln die alle und sagen, wie kann hier ein Jesus, ein Rabbi, Sünden vergeben? Das geht doch wohl gar nicht. Und dann sagt Jesus, damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen, und damit meint er sich selbst, Autorität, Vollmacht hat auf der Erde, die Sünde zu vergeben, sagt er, warum denkt ihr solche Dinge in eurem Herzen? Was ist leichter, diesem gelähmten Mann zu sagen, deine Schuld ist von dir weggenommen, oder steh auf, nimm deine Trage und lauf umher? Doch damit ihr begreift, dass der von Gott beauftragte Menschensohn auf der Erde die Autorität besitzt, Schuld wegzunehmen. Und dann wandte er sich wieder dem gelähmten Mann zu und sagte, ich sage dir, steh auf, nimm deine Trage und geh selbstständig in dein Haus zurück. Ohne zu zögern stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor den Augen aller Anwesenden aus dem Haus hinaus. Die Leute gerieten außer sich und fingen an, Gott zu preisen. Sie sagten, sowas haben wir noch nie gesehen. Wenn du Jesus begegnest, wenn er sein Wort der Heilung und der Vergebung in dein Leben spricht, dann wirst du befreit aufzustehen. Und du darfst dein Leben gehen in seiner Kraft. Und du darfst vorwärts gehen. Du darfst die Vergangenheit hinter dir lassen. Du darfst neu anfangen. Und das gilt grundsätzlich für jeden von uns. Und es gilt immer wieder für jeden von uns. Wir sind als Christen nicht eine Gemeinschaft der Perfekten, sondern wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die alle ihre Sünden und ihre Fehler und ihre Lähmungen haben und ihre Unmöglichkeiten. Zu denen aber Jesus kommt, immer neu kommt und sagt, steh auf, Roland, steh auf, du steh auf, nimm dein Bett und geh. Ich habe dazu, und damit höre ich dann auf, und dann gleich gibt es die Gelegenheit, dass viele von euch nach vorne kommen. Im ersten Gottesdienst war es am Anfang auch ein bisschen zäh und hinterher hat es funktioniert, ist mir berichtet worden. So wird es wahrscheinlich auch sein. Erst zäh und dann kommen doch einige. Also herzliche Einladung. Könnt ihr sagen, was vielleicht in den letzten Predigtwochen an einer Stelle euch angesprochen hat oder etwas, wo Jesus euch berührt hat? Ihr seid herzlich eingeladen dazu, wir haben auch die Zeit. Aber bevor das geht, will ich gleich nochmal die Thesen euch vorführen, die werden dann an der Wand erscheinen, aber will euch jetzt eine kleine Wortmeditation noch vorlesen, die ich mal geschrieben habe. Und wer sie nachlesen möchte, hat sie bei mir auf der heutigen Facebook-Seite. Das habe ich heute Morgen, nachdem ich aufgestanden bin, sofort als erstes gemacht. Nicht sie geschrieben, sondern sie gepostet. Die war schon. Nimm dein Bett und geh, sagt Jesus. Wahrscheinlich war es eher eine Art Bastmatte. Auf jeden Fall war es dem Mann egal, wie schwer sie war. Denn jahrelang hatte sie ihn getragen. Die Matte, Matratze, das Bett. Aber jetzt, zum ersten Mal, konnte er das tun. So ging er los, das Bett geschultert. Jetzt trage ich dich dort, wohin ich will. Ich bin jetzt mobil geworden durch Jesus. Nimm dein Bett und geh, das hatte er gesagt. Und deine Sünden sind dir vergeben. Da haben sie alle gestaunt. So einfach geht das doch nicht. So einfach ging das doch. Denn Jesus hat es gesagt. Und was meine Sünden waren und was sie sind, das geht die anderen gar nichts an. Auch nicht die Neugierigen und die Nachrichtensprecher. Meine Sünden, die habe ich bei Jesus gelassen. Und der hat sie weggenommen. Ich kann sie jedenfalls nicht mehr finden. Und so gehe ich jetzt mit meiner Matte auf dem Arm, aufrecht und froh. Endlich kann ich wieder gehen. Das hat Jesus gemacht. Zwar erzählen die Leute immer noch von dem Gelähmten, der von den Freunden getragen wurde. Übrigens ganz herzlichen Dank für euch. Das war ein echter Freundschaftsdienst. Doch ich bin jetzt ja gar nicht mehr der Gelähmte, sondern ich bin der Ex-Gelähmte. Ich kann frei herumlaufen und springen wegen Jesus. Ist das nicht toll? Wohin ich jetzt gehe? Da muss ich noch ein bisschen nachdenken. Vielleicht frage ich auch mal Jesus, ob der eine gute Idee hat. Ich vermute schon. Auf jeden Fall will ich jetzt ein bisschen herumlaufen und mein Bett durch die Gegend tragen. Das macht Spaß. Und jetzt nehmen wir das nochmal eben durch. Das erste These war, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Wir stehen ein für die Einzigartigkeit von Jesus. Allein an ihm entscheidet sich das Heil aller Menschen. Das war die erste These. Die zweite, da ging es um die Würde des Menschen, dass alle Menschen eine unveräußerbare Würde haben. Das dritte war die Vergebung der Schuld und die Gnade, sola gratia. Das finden wir da wieder. Dass jeder Mensch, geh's nochmal zurück, dass jeder Mensch ein Recht hat, diese gute Nachricht auch zu hören, dass es eine wesentliche und notwendige Nachricht ist. Dann das vierte war die Sola Scriptura, dass die Bibel als Wort Gottes das ist, wo wir, auf das wir vertrauen können, dass in der Bibel Gottes Worte und menschliche Worte verbunden sind und dass die Mitte der Schrift Jesus ist. Dann das Gegenüber von Mann und Frau, die gute Gabe, von Gott gesegnet, das war der fünfte Punkt, darüber habe ich gepredigt vor 3 Wochen. Die sechste These geht es um die Freiheit des Glaubens, Religionsfreiheit, Recht auch den Glauben zu wechseln in jede Richtung, Anteilnahme an denen, die verfolgt werden, um ihres Glaubens willen. Und das siebte, das war letzte Woche die Predigt von Matthias Clausen, dass Jesus wiederkommen wird. Und dass das große Ziel der Geschichte ist, auf das wir zugehen können. Jetzt lade ich euch ein, in klassischer evangelischer, pietistischer Weise nennt man das Zeugnisse. Dankeschön euch, die etwas gesagt haben. Es ist ja immer so ein Wagnis. Ne? Man denkt, kommt da was? Und was kommt da? Vielen Dank, das war alles wertvoll. Ich denke, wir nehmen uns jetzt Zeit, miteinander Gott anzubeten. Und dann wollen wir auch noch nachher die Täuflinge vorstellen.